Last Christmas, I gave you my heart.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge vom To-Do-Developer-Podcast. Malte und ich, wir haben beide so ein bisschen die Nase zu. Ich habe mir einen heißen Tee gemacht. Und ganz liebe Grüße gehen raus an alle, die diese Folge jetzt hier im Driving Home for Christmas Modus hören. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt euch eingekuschelt in warme Jacken. Oder wenn ihr diese Folge zu Hause hört, habt euch eine Decke geholt, euch auf die Couch zurückgezogen. Habt euch schon die flauschigen Weihnachtssocken angezogen und genießt mit uns die letzte Folge für dieses Jahr. Traditionell unsere Weihnachtsfolge. Malte, schön, dass du auch diese Folge natürlich dabei bist. Freust du dich auf Weihnachten?
Absolut. Ich werde tatsächlich vor Weihnachten, nach Weihnachten noch arbeiten. Das heißt, die letzten Arbeitstage stehen an. Dankenswerterweise sind fast alle Kolleginnen und Kollegen schon in den Weihnachtsferien. Das heißt, ein paar ruhige Tage, in denen man sich auch wirklich auf bestimmte Sachen konzentrieren kann, ohne durch zahlreiche Meetings abgelenkt zu werden. Das heißt, ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Nicht nur, weil Weihnachten eine entspannte Zeit mit der Familie ist, sondern weil ich durch die Weihnachtsfeiertage bedingt einfach auch Zeit habe, beruflich ein paar Dinge zu tun, zu denen ich sonst nicht komme. Und von daher, eine geruhsame Weihnachtszeit ist an der Stelle nicht verkehrt, auch wenn es nicht nur mit den Weihnachtsfeiertagen zu tun hat. Wir wollten diese Folge mit ein paar Danksagungen starten, bevor wir dann unseren Rückblick machen und natürlich auch aufs neue Jahr schauen. Du hast ein paar Sachen rausgesucht oder ein paar Leute rausgesucht, denen wir danken möchten.
Ja, genau. Denn Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo man gibt. Und wir werden auch was geben, denn wir haben wieder Geschenke mitgebracht dieses Jahr, genau wie bei unserer letzten Weihnachtsfolge. Also lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben für die diesjährige Runde der To-Do-Developer-Podcast-Geschenke. Aber wir haben auch was bekommen von euch, nämlich E-Mails, Feedback und Kaffee. Und da wollten wir vor allem Erik danken. Der hat uns beiden einen Kaffee ausgegeben. Ganz lieben Dank, Erik. Ich hoffe, du hörst auch wieder zu. Und auch an die ganz, ganz vielen lieben E-Mails, auch hier vor allem Chris und Nikolas haben sehr lange E-Mails geschrieben, wo sie uns ein bisschen erzählt haben von ihrem Alltag und Feedback zu unseren Folgen gegeben haben. Das freut uns immer sehr. Wenn auch ihr Feedback geben wollt, findet ihr unter jeder Folge in der Beschreibung unten eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns einfach gerne hinschicken könnt.
Und wie gesagt, das Feedback hilft uns natürlich auch dabei, diesen Podcast immer weiter zu entwickeln, zu verbessern. Und gerade im letzten Jahr sind viele der Themen, über die wir gesprochen haben, letzten Endes auch basierend auf euren Rückmeldungen entstanden. Und von daher auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Immer weiter Feedback an uns schicken, damit wir auch im neuen Jahr wieder viele spannende Ideen für den Podcast haben.
Genau. Die Weihnachtsfolge ist traditionell so aufgebaut, dass wir ein bisschen zurückblicken. Das heißt, wir schauen auf das vergangene Jahr. Malte und ich sprechen so ein bisschen über unsere Highlights. Dann geht es so ein bisschen drum, was sind denn unsere Vorsätze fürs neue Jahr? Also was möchten wir denn vielleicht nächstes Jahr erreichen oder lernen oder lesen oder was auch immer? Und dann kommt ein kleiner Bereich mit Mini-Themen. Das heißt, wir hatten es ja schon mal angekündigt in unserer Jubiläumsfolge, dass wir immer wieder Themen auf unserer Themenliste stehen haben, die es irgendwie jetzt auch schon länger nicht in eine eigene Folge geschafft haben, weil sie vielleicht doch nicht so ganz relevant sind oder weil sie nicht eine ganze Folge füllen würden. Und da, wenn sich sowas dann im Laufe des Jahres ansammelt, dann gibt es gleich so einen kleinen Mini-Themenblock. Und ganz am Ende gibt es natürlich auch noch Geschenke. Dann fangen wir mal an mit dem Rückblick. Malte, was würdest du denn sagen, so von den Tech-Highlights dieses Jahr? Was war so dein Favorite? Was ist dein technologisches Highlight dieses Jahr?
Ja, als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, habe ich ein bisschen überlegt, was war so mein technologisches Highlight? War es etwas, was ich mir selber an technischen Gadgets gekauft habe? War es eine Technologie, die ich eingesetzt habe? Aber letzten Endes, mein absolutes Highlight in diesem Jahr ist dieser Podcast. Einfach zu sehen, wie immer mehr Leute zuhören, ist großartig. Wir sind auf immer mehr Plattformen aktiv. Das finden wir natürlich auch super, weil wir damit mehr Leute erreichen können. Wir haben uns natürlich auch gefreut, dass tatsächlich auch einige neue Podcasts Plattformen auf uns zugekommen sind, beziehungsweise etablierte Plattformen sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht unseren Podcast dort auch listen wollen. Da freuen wir uns natürlich sehr, weil das einfach zeigt, dass unser Podcast mittlerweile in diesem Technologiebereich in Deutschland durchaus eine gewisse Bekanntschaft erreicht hat. Und von daher ist das mein absolutes Highlight. Und wir haben natürlich ganz viel über Technologie gesprochen. Also würde ich sagen, das ist ein Technologie-Highlight. Und ich hoffe, das war auch eines eurer Highlights in diesem Jahr. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du da eine spezifische andere Technologie, die du besonders toll fandest dieses Jahr?
Ja, wir haben ja beide das ganze Jahr über eigentlich super viel über AI gesprochen. Sei es in diesem Podcast oder auch irgendwie, wenn wir privat quatschen. Und ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, wirklich so ein Highlight rauszupicken. Aber ich glaube, das fand ich ganz, ganz witzig, weil wir es auch in der Vorbesprechung beide gesagt haben. Irgendwie so, für uns war beide 2022 irgendwie das Jahr, hätte man auch irgendwie Rise of AI auch irgendwie nennen können. Also das, wo AI, glaube ich, das erste Mal wirklich große Use Cases auch bekommen hat und die, also Use Cases, die auch in unsere Entwicklerwelt reingepasst haben. Und da ist mir vor allem jetzt vor ganz kurzem irgendwie ChatGPT aufgefallen, was ja wirklich, also ich glaube, man konnte ja irgendwie eine Woche lang Twitter nicht aufmachen, ohne mindestens jeden dritten Tweet mit irgendeinem Screenshot von ChatGPT und dann irgendwie eine kleine Beschreibung dazu zu sehen. Aber auch, was GitHub Copilot mittlerweile macht. Also diese ganzen AI-unterstützten Tools, die ich als Entwickler irgendwie benutzen kann, die mir zur Seite stehen, die mir intelligent vorschlagen, wie mein Code vielleicht weitergeführt werden soll, die es aber auch in die No-Code-Welt schaffen, wenn ich zum Beispiel irgendwie bei Webflow oder sowas eine Webseite zusammenbaue, mir da Vorschläge machen, wie ich denn weitermachen könnte, in Design-Tools Einzug erhalten haben, um mir Farbkombinationen, die gut zusammengehen, vorzuschlagen. Also irgendwie überall finden wir da mittlerweile Sachen und ich bin zum Beispiel ganz, ganz sicher, dass 2023 ein Jahr wird, wo wir ganz, ganz viele neue Unternehmen und Startups sehen werden, die sich um diese AI-Modelle von OpenAI zum Beispiel herum bilden werden. Also wo ich irgendwie sage, ey, pass auf, ich baue jetzt irgendwie eine kleine Plattform, die macht mir meine Hausaufgaben mit ChatGPT oder sowas. Also ich glaube, dass da ganz, oder macht meine Steuererklärung oder macht mir eine Finanzplan oder irgendwie sowas. Allein weil das dann irgendwelche Plattformen sind, die aus dem Boden sprießen werden, die einfach unter Verwendung von bestehenden AI-Modellen neue Geschäftsmodelle aufwerfen. Und das halte ich schon für eigentlich eine wahnsinnig disruptive Technologie und ist deswegen auch mein Highlight für 2022.
Ja, und tatsächlich sind diese Technologien in diesem Jahr in dem Developer-Alltag angekommen und verändern natürlich auch den Job und die Aufgabe massiv, einfach nur vor dem Hintergrund der Technologien. Es gibt viele Bereiche, wie zum Beispiel Coding-Interviews, die sich verändern werden, wie ich in meinem Alltag arbeite, vielleicht wo ich weniger auf Seiten wie Stack Overflow sein werde, weil mir die AI Vorschläge macht. Also ich glaube, das wird unseren Job massiv verändern und ich denke mal, daher ist es vielleicht auch gerechtfertigt, dass wir im neuen Jahr mal eine Folge dazu machen, wie diese Technologien konkret den Developer-Alltag verändern werden, weil da gibt es, glaube ich, einige Aspekte, die man auch mal im Detail diskutieren kann und wir sehen das Ganze, glaube ich, jetzt relativ am Anfang noch, aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich auch unser Alltag in der Softwareentwicklung durch diese Technologien einfach enorm verändern.
Auf jeden Fall, also sollten wir vielleicht gleich im Januar mal eine Folge zu rausbringen, weil gerade so ChatGPT ja gerade total durch die Decke geht und ich bin auch der Meinung, dass sich unser Job viel mehr von Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen hin zu Softwarearchitekt und Architektin shiften werden, weil ich glaube, es ist weniger eine Herausforderung, irgendwann den Code zu schreiben, als eine schöne, saubere Architektur vielleicht zu entwerfen und das eigentliche Schreiben oder Generieren des Codes dann vielleicht der Maschine zu überlassen. Mhm.
Da haben wir jetzt ja auch schon on the fly unseren ersten guten Vorsatz fürs neue Jahr entwickelt. Das freut mich. Das heißt, wir haben schon auf unserer To-Do-Liste fürs neue Jahr ein Thema. Gehen wir einfach nochmal auf weitere gute Vorsätze aus dem developer-relevanten Bereich beziehungsweise deine persönlichen guten Vorsätze fürs neue Jahr. Vielleicht auch einfach mal rückblickend auf deine Vorsätze aus dem letzten Jahr. Wie viel hast du umgesetzt und was kommt im neuen Jahr?
Alter, ich hab's verkackt. Ich habe mir nochmal die Weihnachtsfolge von letztem Jahr angehört und da habe ich ganz großspurig versprochen, dass ich Go lernen werde und dass ich diesen Podcast mit einer Folge bereichern werde, wo ich über meine Go-Erfahrungen spreche. Und was soll ich hier sagen? Ich habe nicht wirklich Go gelernt. Also ich habe auch nicht keine Zeile Go geschrieben, das stimmt nicht. Ich habe angefangen, Go zu lernen, aber behaupte auch, die Grundlagen zu beherrschen, aber ich könnte nie sagen, ich könnte jetzt einen Go-Job annehmen oder so. Und ich glaube, das liegt daran, dass mir ein Projekt dafür fehlt. Und ein bisschen ins Blaue hinaus zu entwickeln oder irgendwie ein Hello World oder einen Taschenrechner oder sowas zu schreiben, ist jetzt auch nicht mehr, also ist jetzt auch nicht irre schwierig mit einer Programmiersprache, die nicht fundamental anders ist als das, was man kennt. Aber so richtig tief rein kommt man ja dann doch irgendwie erst, wenn man wirklich ein Projekt hat, wenn man da irgendwie mal über eine Softwarearchitektur nachdenken muss oder sich irgendwelche externen Libraries reinholt und so. Und deswegen ist einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr, wirklich ein Projekt mit Go umzusetzen. Und da gibt es ein paar Dinge, die sich anbieten. Und für mich ist das einfach, ich glaube, ich werde einen Operator für Kubernetes schreiben. Also ein Operator ist das Folgende. Du kannst Kubernetes erweitern, indem du die Sprache, in der Kubernetes selber die Ressourcen definiert, einfach auch so weit erweitern, dass du sagst, okay, ich kann da meine eigenen Ressourcen hinzufügen und dann habe ich irgendwas, was diese neue Ressource aufnimmt und dann ja irgendwelche Aktionen daraus ableitet. Und ich glaube, also da habe ich ein Projekt im Kopf, kann ich aber noch nicht zu viel zu sagen, aber ich nehme also quasi den Vorsatz vom letzten Jahr einfach mit und sage, ich möchte wieder oder weiter Go lernen. Mal gucken, ihr werdet es dann ja sehen, wenn eine Go-Folge kommt nächstes Jahr, dann habe ich es vielleicht endlich mal geschafft.
Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich schreibe ja seit Monaten regelmäßig auf unsere To-Do-Liste, dass wir als eine der nächsten Folgen mal deine Go-Erfahrungen teilen wollen. Und immer wieder musst du mich da vertrösten und ich hoffe, im neuen Jahr wird das letzten Endes auch Realität.
Wie sieht's denn mit dir aus? Hast du deine Vorsätze halten können oder hast du eine neue Vorsätze fürs neue Jahr gemacht?
Einer meiner Vorsätze, ich hatte ja nicht viele, einer meiner Vorsätze war mehr zu lesen. Also den ersten Schritt bin ich gegangen. Ich habe mir mehr Bücher gekauft. Ich habe leider genauso wenig gelesen wie im Jahr davor. Aber ich habe jetzt mehr Bücher, beziehungsweise ich habe ein paar alte Bücher verkauft, habe ein paar neue, die mich interessieren, dazugestellt. Das Thema ist letzten Endes noch offen, kommt hoffentlich dann bald doch noch mal irgendwann. Aber da ich mir nicht so viel vorgenommen habe, fühle ich mich eigentlich ganz gut. Das heißt, ich habe da bei meinen Vorsätzen nicht vollständig versagt.
Ja, bei mir ist es auch so ein Ding. Ich hab etwas mehr gelesen als letztes Jahr, aber immer noch nicht so viel, dass es mir gefällt. Und bei mir ist es einfach auch so ein Ding, ich muss mir da ganz aktiv Zeit für einplanen, glaube ich. Das muss dann einfach irgendwie Teil meiner Ins-Bett-Geh-Routine sein, dass ich dann irgendwie abends noch eine halbe Stunde ein Buch nehme oder sowas, dass man das irgendwo in den Alltag einbaut oder an einem bestimmten Wochentag oder irgend sowas. Sonst komme ich da, glaube ich, nicht wirklich zu, außer im Urlaub, und das wäre irgendwie schade.
Ich habe einen Vorsatz fürs neue Jahr, das versuche ich schon seit längerem umzusetzen. Vielleicht klappt es im neuen Jahr, nämlich weniger Multitasking zu machen, mich tatsächlich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, im beruflichen Alltag nicht irgendwie verschiedene Sachen irgendwie parallel zu machen, wirklich auch Fokus, um bestimmte Sachen dann auch konsequent und konzentriert durchziehen zu können. Fällt mir sehr schwer im Alltag, weil halt immer so viele Sachen gleichzeitig passieren und man hat häufige Kontext-Switches, aber ich merke halt immer mehr, es mag am Alter liegen, wie unproduktiv einem das macht. Und von daher weiterhin der Vorsatz, weniger Multitasken, mehr konzentrieren, mehr fokussieren auf bestimmte Aufgaben, um einfach letzten Endes sich auch produktiver zu fühlen.
Ja, ich glaube, wenn du da irgendwann mal wirklich eine coole Methode oder sowas hast, dann können wir da bestimmt auch mal in einer Folge drüber reden, weil ich finde das Thema auch sehr spannend. Ich versuche da auch sehr diszipliniert zu sein, auch schon seit vielen Jahren, und merke einfach immer, wenn ich es schaffe, und ich schaffe es auch selten, aber immer, wenn ich es schaffe, dass die Produktivität wirklich krass durch die Decke geht, dann sei es durch ein Pomodoro oder durch irgendwas anderes. Und ich meine, gerade als Entwickler wissen wir natürlich, die optimale Anzahl an Threads in einem System ist 1. Und auch moderne Prozessoren schaffen das natürlich nicht mehr und haben konstanten Kontextwechsel. Aber dieser Switch kostet natürlich Zeit und Energie. Und das ist bei uns Menschen, glaube ich, nicht anders. Also ich freue mich auch mal, wenn ich es schaffe, mich irgendwie aktiv auf was zu konzentrieren. Aber wenn du da irgendwann mal ein System hast, auf wie du deinen Kalender strukturierst oder wie du es wirklich schaffst, da von diesem Multitasking wegzukommen, wäre ich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch da sehr interessiert dran.
Ich werde berichten, wie es klappt.
Ich habe auch noch einen Vorsatz. Und da habe ich ehrlicherweise aber auch schon mit angefangen dieses Jahr. Aber weiß ich nicht, mir ist es immer so ein bisschen peinlich. Ich weiß gar nicht, ob mir das peinlich sein muss. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das macht. Ich kann kein Zehn-Finger-System, denn ich habe es nie gelernt. Ich sitze den ganzen lieben langen Tag vor einer Tastatur und habe da irgendwie mein eigenes System entwickelt, wie ich auch glaube, halbwegs schnell irgendwie da meine Fingerchen auf die Buchstaben hämmern zu können. Aber ich mache, gerade wenn ich Texte schreibe, oder beim Coden weniger, aber wenn ich längere Texte wie E-Mails oder Dokumentation schreibe, auch irgendwie doch recht viele Fehler, und mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich dann doch oft irgendwie die Delete-Taste drücken muss, um da irgendwie wieder was rückgängig zu machen. Und ich habe mir vorgenommen, das mal richtig zu lernen. Ich habe das angefangen mit irgendwie so einem 10-Finger-Lernsystem und es hat Spaß gemacht, aber es war eine absolute Katastrophe, weil mein Hirn lange Zeit in so einem Zwischenmodus war, dass ich irgendwie keins von beiden richtig konnte, dass ich irgendwie sowohl mein alteingesessenes System, mit dem ich eigentlich gut gefahren bin, kaputt war, weil ich meine Finger auf einmal anders auf die Tastatur gelegt habe. Ich aber auch noch nicht schnell genug war, irgendwie in diesem 10-Finger-Modus zu schreiben. Und ich würde das gerne einfach mal vernünftig lernen, weil ich glaube, dass das ein wahnsinniger Produktivitätsgewinn sein kann, wenn ich so, also wenn ich einfach versuche, so schnell es geht, schreiben zu können. Ne? Das Coolste auf der Welt wäre, wenn du ungefähr in der Geschwindigkeit, in der du denkst, auch Output generieren könntest. Und das geht halt nur, wenn du ein richtig gutes System hast. Und richtig gute, hohe Geschwindigkeiten kann man eigentlich ja nur erreichen, wenn man da ein echtes Fingersystem lernt. Und da wäre ich sehr gespannt, wie das bei euch aussieht. Wir gucken, vielleicht packen wir es auch auf die Umfrage für die Geschenke ganz am Ende. Aber ich würde mal interessieren, wie viele Entwickler können eigentlich wirklich 10-Finger-System? Weil ich das sehr beneidenswert finde und glaube, zu spät gelernt zu haben und jetzt irgendwie so im komischen Limbo bin. Und das ist eins meiner großen Vorsätze. Da werde ich mir Zeit für einplanen, jeden Morgen eine Viertelstunde wirklich zu üben, mit 10 Fingern zu schreiben, anstatt mit 6.
Ja, super spannend. Also ich tippe ja tatsächlich seit einigen Jahren schon relativ erfolgreich im 9,5-Finger-System, habe mir aber da im letzten Jahr noch ein paar Steine in den Weg gelegt, als ich aufs US-Keyboard-Layout umgestiegen bin. Da muss man tatsächlich einige Synapsen im Gehirn auch neu verknüpfen. Aber mittlerweile klappt es wieder einigermaßen flott. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen, wie lange du brauchst, um halt mit dem neuen System dann wieder genauso flott und produktiv zu sein, wie halt mit deinem alten dir selbst beigebrachten System.
Ja, ich auch. Im Moment ist es Katastrophe. Aber gut, dass wir einen Podcast machen, wo ich reden muss und nicht tippen muss. Dann kommen wir mal rüber in unsere Mini-Themen-Sektion. Wir haben ein paar Themen mitgebracht, die es eigentlich nie so richtig in eine Folge geschafft haben und die wir dann immer am Ende des Jahres in dieser Weihnachtsfolge etwas zusammenkehren. Und das erste Thema, was, glaube ich, seit Beginn dieses Podcasts auf unserer Liste liegt, und wir haben ja in der Jubiläumsfolge auch schon mal drüber gesprochen, ist das Thema Mac versus Windows. Das stammt auch vor allem zu einer Zeit, dass, als wir den Podcast gestartet haben, Malte auf einem Windows-System unterwegs war, ich auf einem Mac-System unterwegs war und wir dann damals dachten, es wäre vielleicht spannend, die gerade aus der Entwicklerperspektive mal gegeneinander antreten zu lassen. Aber irgendwie hat sich das dann bei näherer Betrachtung gar nicht mehr als so spannend herausgestellt. Hast du da einen Favorit, Malte, oder was willst du zu dem Thema ein bisschen was loswerden oder sagen?
Also meine Erkenntnis nach jetzt knapp über einem Jahr auf dem Mac ist, dass es da keine so großen Unterschiede gibt, wenn man sich erstmal umgestellt hat und sich mit dem neuen System vertraut gemacht hat. Ich bin immer noch gerne ab und zu auf einem Windows-System, nutze im täglichen Alltag den Mac mittlerweile. Eine Sache, die aber tatsächlich bei mir immer wieder als sehr positiv auffällt, aber einfach auch nur, weil ich daran gewöhnt bin, auf einem Windows-System ist, dass ich einfach mit dem Windows-Tastatur-Layout oder dem Standard-PC-Tastatur-Layout einfach immer noch ein bisschen besser zurechtkomme, was an wahrscheinlich primär der Command-Taste auf der Mac-Tastatur liegt. Das ist mir noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Und insbesondere breche ich mir bei Copy-Paste immer noch die Finger nach einem Jahr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist meine Hand zu groß. Aber das ist der einzige Punkt, wo ich nach jetzt über einem Jahr auf dem Mac eigentlich nur noch den Unterschied sehe. Ja, ich habe ein anderes Tastatur-Layout, muss mich ein bisschen umstellen. Aber letzten Endes von dem, was ich auf diesem System tun kann, gibt es keine großen Unterschiede. Wenn ich mich einmal mit den Shortcuts vertraut gemacht habe, bin ich auf beiden Systemen gleich produktiv. Insbesondere, weil man ja mittlerweile auch von vielen Dingen abstrahiert. Es gibt halt containerbasierte Entwicklungsumgebungen. Ich arbeite teilweise in einer Entwicklungsumgebung in der Cloud, wo halt ich ohnehin auf einem anderen System arbeite. Und von daher spielt teilweise das Betriebssystem ohnehin keine Rolle mehr. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass mit dem Linux-Subsystem auf Windows viele Dinge möglich geworden sind, sind eigentlich die Unterschiede zwischen der Entwicklung auf den unterschiedlichen Plattformen gar nicht mehr so groß. Es mag natürlich im Alltag noch gewisse Vorlieben geben, beziehungsweise Systeme, die man in der einen oder anderen Technologiewelt besser verwenden kann als andere. Ich denke jetzt hier insbesondere an das Thema so .NET-Entwicklung. Da muss ich vielleicht eine andere IDE verwenden, wenn ich auf dem Mac unterwegs bin, als die, die ich verwende, wenn ich auf einem Windows-PC unterwegs bin. Irgendwie vielleicht auf einem Windows-PC bin ich mit dem Visual Studio unterwegs. Auf dem Mac würde ich dann vielleicht was anderes verwenden. Dementsprechend, da gibt's Unterschiede, je nachdem, in welcher Technologiewelt man unterwegs ist. Aber in vielen Bereichen glaube ich, ist es völlig egal und am Ende letzten Endes eine Frage der Vorliebe oder eine Frage dessen, was man da vielleicht auch vom eigenen Arbeitgeber gestellt bekommt für die täglichen Aufgaben. Also da ist tatsächlich aktuell meine Herangehensweise, dass ich da keine so große Präferenz habe, mit dem Unterschied, dass ich einfach so lange auf einem Windows-System unterwegs war, dass immer noch die Keyboard-Shortcuts auf Windows mir leichter von der Hand gehen, aber das wird sich wahrscheinlich über die nächsten Jahre dann auch nach und nach ausschleifen.
Ja, aber du meinst wirklich dieses, also für dich ist ein Control oder ein Steuerung C immer noch einfacher als ein Command C zum Kopieren, ja? Also
ja, es hört sich albern an, aber tatsächlich im Gehirn sind da immer noch Knoten.
Ja gut, ich meine, das sagt jetzt jemand, der nicht mal 10 Finger schreiben kann. Also ich weiß nicht, wie albern sich das anfühlt. Aber das heißt ja, dass weil ich kann schon verstehen, ist ja die Kombination kleiner Finger C versus die Kombination Daumen C. Und ich glaube, klar, wenn das dann ins Gehirn eingebrannt ist, dann kann ich das schon verstehen. Ja, du hast ein paar sehr schlaue Sachen gesagt, finde ich. Denn als wir damals dieses Thema eingeleitet oder auf unsere Liste geschrieben haben und jetzt endlich runterschmeißt. Ich bin so froh, dass wir dieses Thema jetzt abhaken. Da gab es ganz viele Sachen noch gar nicht. Vor allem diesem Subsystem von Linux, was du gerade gesagt hast, kann ich ja ein großes Feature, was mich damals zum Mac getrieben hat, nämlich ein Linux-basiertes System zu haben, wo ich eine Kommandozeile habe, wo ich eine Shell habe, wo ich Linux-Befehle drin ausführen kann. Das kann ich ja mittlerweile unter Windows auch machen. Und ich kann unter Windows auch Linux-basierte Docker-Container starten, die mich damals zu Mac getrieben haben. Und all so ein Kram. Also ich glaube, wie du richtig gesagt hast, das ist eigentlich nur eine persönliche Präferenz, welches System mir eher liegt. Aber diese technologische Einschränkungen habe ich heute fast gar nicht mehr. Für mich ist diese Präferenz aber ganz klar macOS. Und zwar nicht, weil ich das so viel geiler finde irgendwie als Windows. Ich habe auch sehr viele Jahre meines Lebens unter Windows gearbeitet und war auch immer eigentlich sehr, sehr zufrieden mit. Es gab auch Jahre in meinem Leben, wo ich über Entwickler auf einem Mac, wo ich die belächelt habe. Also was ich heute gar nicht mehr verstehen kann, weil ich seit vielen Jahren ja auf macOS unterwegs bin. Aber eine unschlagbare Sache in diesem Streit ist für mich das Ökosystem, was Apple sich da aufgebaut hat und wie gut das Ganze miteinander funktioniert. So Sachen wie die geteilte Zwischenablage, dass ich auf meinem iPhone einen Text kopieren und den nahtlos unter macOS einfügen kann mit Command V. Das ist für mich einfach ein absolutes Killer-Feature. Das ist zum Beispiel, wenn ich einen Multifaktor-Code per SMS bekomme, dann markiere ich in dieser SMS den Code, drücke Command C, ohne mir den Daumen zu brechen, und kann den dann mit Command V auf meinem Mac einfügen. Es geht aber auch mit Bildern. Ich mache ein Foto auf meinem iPhone und schiebe das mal eben mit Copy-Paste drüber an meinen Mac. Ich kann sogar in meinem Mac einen Rechtsklick auf dem Desktop machen und sagen, Foto einfügen. Mein iPhone springt die Kamera auf und ich kann ein vernünftiges Bild machen. Ich kann nahtlos meine Maus zwischen meinem iPad und meinem MacBook hin und her bewegen, weil sie mit dem gleichen Apple-Account angemeldet sind und einfach untereinander reden. Ich kann, wenn ich auf das WLAN-Symbol klicke, wird mir direkt vorgeschlagen, dass der Hotspot an meinem Handy aktiviert wird und sich danach automatisch in diesen Hotspot eingewählt wird. Und das ist einfach so eine Verknüpfung, die ja Windows ja fast schon gar nicht leisten kann, von dem man natürlich aber auch nur profitiert, wenn man sich komplett von diesem Apple-Ökosystem fesseln und fangen lässt. Aber das habe ich gemacht und ich glaube, jetzt will ich da gar nicht mehr raus. Also ich schaue schon immer, dass ich so bei der Wahl von meinen Apps und meinen Tools, dass ich da immer so aufgestellt bin, dass ich sage, wenn mich Apple irgendwann mal ärgert, dann möchte ich da wegmigrieren können. Also ich nutze zum Beispiel nicht irgendwie die Apple Notes, um da wichtige Notizen reinzumachen oder irgendwie sowas. Ich will das schon auch irgendwie, dass ich immer auch die Möglichkeit habe, mal auf was anderes zu wechseln. Aber es funktioniert schon erstaunlich gut und ich würde behaupten, dass ich deutlich unproduktiv auf einem Windows-System wäre, weil dieser nahtlose Übergang zwischen den Geräten, wenn man sie denn alle von Apple kauft, doch für mich ein Riesen-Benefit ist.
Super spannend. Du hast dich ja jetzt mehr so auf die Ökosystem-Themen konzentriert und weniger konkret einfach auf die Betriebssystem-Features, aber gehört natürlich auch zum Alltag dazu und wir werden das einfach mal in unsere Umfrage reinpacken, weil wir auch einfach neugierig sind von denen, die hier zuhören, auf welchem Betriebssystem ihr unterwegs seid und neben Mac und Windows gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die unter Linux unterwegs sind. Das fänden wir halt super spannend, auch besser zu verstehen, was da eure Plattform der Wahl ist, beziehungsweise die Plattform ist, die ihr im Rahmen eurer Developer-Tätigkeit verwenden dürft oder müsst.
Ja, ein weiteres Thema, was es irgendwie nie eine Folge geschafft hat, ist das Thema Design-Tools und richtig mit Designern zusammenarbeiten. Da haben wir irgendwie auch nie eine Folge zugemacht.
Ja, letzten Endes haben wir irgendwie am Ende entschieden, wir machen Developer-Podcast, kein Designer-Podcast. Klar, alle von uns haben irgendwo mit Design und Software-Designern auch zu tun. Aber letzten Endes kennen wir uns auch einfach viel zu wenig mit diesen Tools aus, um da wirklich solide drüber sprechen zu können. Und natürlich das Thema, wie arbeite ich richtig mit Designern zusammen, ist natürlich ein Thema. Da könnte man auch sagen, wie arbeite ich jetzt richtig mit Sysadmins zusammen, wie arbeite ich richtig mit dem Support-Team zusammen. Ich glaube, das geht dann auch zu weit. Da sind wir mehr in diesem sozialen Thema und können da vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen. Von daher haben wir dieses Thema jetzt nicht im Detail beleuchtet, aber vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz, was sind so deine Erfahrungen in dem Bereich? Bist du jemand, der auch selber so Designaufgaben übernimmt oder ist das in deinen Projekten in der Regel klar getrennt?
Ja, also ich mache es schon auch gerne. Ich würde auch behaupten, dass ich da so ein bisschen so ein Händchen für habe. Ich habe es nie gelernt, aber ich glaube, so die UIs, die ich baue, sind ganz akzeptabel. Auch da was, das kam aus einer Zeit, also diese Themenidee kam aus einer Zeit, wo ich irgendwie gerade von Sketch rüber zu Figma gewechselt bin und wo irgendwie Adobe mit Adobe XD auch irgendwie so ein eigenes Oberflächendesign-Tool gebaut hat und wir sagten, okay, was diese Welt, da passiert ja gerade viel, lass uns irgendwie mal eine Folge machen. Heute habe ich das Gefühl, das ist alles Figma. Also die haben den Markt einmal komplett aufgeräumt, ich kann da live irgendwie kollaborieren. Wir haben bei unseren Projekten auch meistens irgendwie einen Figma-Account und wenn wir dann wirklich mit Designern und Designerinnen zusammenarbeiten, dann kann man da ganz cool auch den Fortschritt sehen, Kommentare hinterlassen live und das finde ich eigentlich immer sehr angenehm. Also ich würde sagen, ich designe die Layouts nicht immer selber, ich bin aber durchaus in diesem Designprozess involviert, weil ich da glaube ich eher mit so einem User-Experience-Auge drauf schaue oder weil ich da einfach gerne Feedback gebe und irgendwie schaue, ob das in eine Richtung geht, die mir gefällt. Und dafür ist Figma eigentlich immer ein sehr gutes Tool gewesen, auch das absolute Tool meiner Wahl. Und mittlerweile nutze ich auch nichts anderes mehr. Ist das auch der Grund, warum ich meine Adobe-Subscription gekündigt habe, weil ich sogar so kleinere Sachen wie mal irgendwie ein kleines Logo für irgendwie eine WhatsApp-Gruppe zusammenstöpseln oder ein Profilbild zurechtschneiden für Twitter oder sowas, dann darüber mache. Ich habe jetzt aber auch nicht ultra viele Design-Berührungspunkte in meinem Alltag. Von daher, ja, kann ich da schon gar nicht mehr zusagen, als ich jetzt gerade gesagt habe.
Aber wie immer, wenn euch dieses Thema bewegt und ihr dort Feedback habt, Impulse habt, lasst es uns gerne wissen und dann können wir das auch in einer der kommenden Folgen kurz als Kommentar mit aufnehmen.
Genau, ja, dann haben wir noch ein drittes Thema. Das hattest du angestoßen, von daher finde ich ganz spannend, wenn du da mal sagst, wo das eigentlich so ein bisschen herkam. Und das ist das Thema Windows 365 oder Azure DevBox als Entwicklermaschine.
Genau, das Thema steht auch schon seit, ich würde beinahe sagen, einigen Jahren auf unserer Liste. Zu dem Zeitpunkt wurden die ersten Schritte gemacht, um auch wirklich cloud-basiert zu arbeiten. Da hat sich natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren extrem viel getan. Und letzten Endes ist meine Erfahrung jetzt damit, dass das Arbeiten in so einer virtuellen Umgebung mittlerweile sich durchaus etabliert hat. Das funktioniert sehr stabil, aber jetzt auf einer virtuellen Windows-Maschine in der Cloud zu arbeiten, fühlt sich letzten Endes genauso an, wie auf einer physischen Windows-Maschine zu arbeiten. Und von daher ist das Thema gar nicht so groß, dass man da wirklich groß drüber reden könnte. Für manche Use Cases ist es natürlich nicht so gut geeignet, gerade wenn man irgendwelche Verbindungen zu physischer Hardware benötigt. Aber für manche Sachen ist es ganz gut, insbesondere wenn ich jetzt als Developer zum Beispiel auf einem Mac unterwegs bin, aber jetzt vielleicht konkret einmal irgendwie mit Windows Desktop Applikationen unterwegs bin. Da brauche ich natürlich irgendwo eine Windows-Maschine, um das Ganze ausprobieren zu können. Ich könnte mir jetzt auch eine virtuelle Maschine irgendwie oder per Parallels das Ganze auf den Mac holen. Aber vielleicht möchte ich mein ganzes System auch gar nicht damit belasten und möchte da tatsächlich on demand die Entwicklungsumgebung bereitstellen, die ich für mein Projekt gerade brauche, so wie ich es halt auch aus der Linux-basierten Entwicklungswelt irgendwie mit GitHub Codespaces vielleicht gewöhnt bin, dass ich einen Toolstack habe, den ich für die Entwicklung brauche. Der wird dann für alle Developer in meinem Team bereitgestellt und ich muss das gar nicht auf meine lokale Client-Maschine holen, runterladen und dort ausführen, mein System belasten, sondern kann das einfach in der Cloud machen auf einer virtuellen Windows-Box. Das ist ein ganz spannendes Thema, hat viele spannende Use Cases, aber ist jetzt, glaube ich, kein Thema, wo man wirklich im Detail jetzt noch eine halbe Stunde drüber sprechen könnte.
Ja, genau. Das Einzige, was ich da halt auch irgendwie reizvoll und spannend finde, ist, dass man sich in so einem Abo-Modell ja auch quasi Performance holen kann, die man vielleicht auf der eigenen Maschine nicht hat. Also ich denke, nicht jeder baut irgendwie Web-Anwendungen, sondern wenn ich jetzt Game-Developer bin oder irgendwelche Sachen baue, die ja wirklich sehr viel Performance benötigen, sei es auf der CPU oder GPU oder RAM-Ebene, dann kann ich da natürlich irgendwie auch quasi stundenbasiert für einzelne Tasks mir irgendwie was zusammenstecken. Oder, und das haben wir auch immer wieder in Feedback von euch gelesen, was ihr aber so per Mail an uns schickt, ist, dass viele von euch auch in sehr restriktiven Umgebungen arbeiten, wo sie eben nicht selber Software installieren können oder nicht die Wahl haben, eine Maschine sich selber zu konfigurieren. Wenn ein Arbeitgeber sowas vielleicht anbietet, dass ich da irgendwie in einem abgesteckten Rahmen, in so einem Sandbox doch die Freiheit dann habe, mit den Tools zu arbeiten, mit denen ich das möchte, kann das irgendwie auch spannend sein. Aber da haben wir beide einfach auch zu wenig Berührungspunkte. Auch da gilt natürlich, solltet ihr jetzt sagen, was, das interessiert uns aber brennend, warum machen die denn da keine ganze Folge drüber, dann lasst uns das sehr gerne wissen. Ansonsten betrachten wir dieses Thema hiermit als abgehakt und kommen in den spaßigen Teil der Folge, nämlich das Thema Umfrage und Geschenke.
Genau, wir sind natürlich daran interessiert, besser zu verstehen, wer hört uns eigentlich zu. Wir bekommen so ein paar Statistiken, insbesondere auf Spotify, aber wir wollen natürlich gerne wissen, welche Systeme verwendet ihr, wo kommt ihr her, was entwickelt ihr. Alle diese Informationen, die wir natürlich nicht aus den Standardstatistiken auf Spotify und anderen Plattformen bekommen, um einfach auch besser auf eure Wünsche eingehen zu können. Von daher setzen wir eine kleine Umfrage auf, die wir dann in den Shownotes auch verlinken. In dieser Umfrage könnt ihr uns Feedback geben, könnt ein bisschen was zu euch an Feedback hinterlassen, sprich, welche Plattform nutzt ihr, welche Technologien nutzt ihr in der Entwicklung, damit wir auch einfach besser verstehen, mit wem sprechen wir da eigentlich. Und natürlich, so wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, gibt es ein paar Geschenke für einige von euch und dieses Jahr dann nicht per E-Mail, sondern über unser Feedback-Formular.
Genau, also wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen helft, euch besser zu verstehen und damit den Podcast ein bisschen besser zu machen. Das heißt, wenn ihr im Formular vielleicht angebt, keine Ahnung, in welcher Altersgruppe ihr seid oder auf welcher Plattform ihr diesen Podcast hört, ob ihr auf Mac oder Windows unterwegs seid, das sind alles Sachen, die uns interessieren. Das findet ihr aber dann, ihr findet das Formular als Link dann unten in der Beschreibung von diesem Podcast. Und genau, wenn wer das ausfüllt und uns hilft, qualifiziert sich quasi dafür, vom To-Do-Cast Weihnachtsmann beschenkt zu werden. Malte, magst du den Weihnachtsmann machen? Erzähl mal, was können die Leute denn an Weihnachtsgeschenken nach Hause nehmen, wenn sie sich dazu entscheiden, uns Feedback zu geben?
Ja, wie immer beim Weihnachtsmann ist das natürlich dann eine Wunschliste und keine Bestellung. Sprich, wir werden nicht allen von euch was schenken können, aber einigen von euch. Wir werden ein paar Dinge angeben in diesem Formular und ihr könnt ein Kreuzchen setzen, was euch interessiert. Kreuzt aber bitte nicht alles an. Wer alles ankreuzt, bekommt gar nichts. Was haben wir tatsächlich dieses Jahr auf unserer Liste? Und dafür mache ich mal die Liste auf. Wir haben ein paar ganz spannende Sachen so aus dem Bereich Developer und Nerd-Ausstattung für das eigene Zuhause oder die Arbeitswelt. Wir haben hier ein paar ganz lustige T-Shirts mit Developer-Humor dabei. Wir haben ein paar Tassen für den Büroalltag rund um das Thema, wie gehe ich mit Meetings um, wie gehe ich mit Fragen von Kolleginnen und Kollegen oder Usern um. Finden wir ganz lustig, so ein bisschen aus der Nerd-Humor-Schiene. Haben auch noch ein kleines Poster dabei, was ich tatsächlich schon seit vielen Jahren haben möchte, das Hello World in x-beliebigen Programmiersprachen kann ich mir an die Wand hängen, um mich inspirieren zu lassen, welche Technologien es da draußen auch noch gibt. Da ist dann letzten Endes alles von C++ bis Brainfuck mit dabei. Kann man sich regelmäßig angucken, um sich einfach mal inspirieren zu lassen aus der Welt der Coding Languages. Aber du hast auch noch was ganz Spannendes gefunden, was du in deinem Alltag aktuell vielleicht schon verwendest oder gerne regelmäßiger verwenden würdest.
Ja, ein bisschen Quatsch habe ich noch gefunden. Aber dieses Hello World Poster, ich glaube, also wenn das wenn wir das verschenken, dann hol ich mir das auch nochmal. Vielleicht steht da ja auch Go drauf und dann schaffe ich es endlich mal, Go zu lernen. Also mein absoluter Favorit ist die Plüsch-Enter-Taste. Das ist ein Kissen. So groß wie so eine handelsübliche Tastatur, also schon ordentlich groß. Und das sieht einfach aus wie eine Enter-Taste. Und die funktioniert aber. Das heißt, die kann man per USB an seinen Rechner anschließen. Und dann kann man da richtig draufhämmern, weil jeder von uns hat diesen Kollegen oder diese Kollegin, die ein bisschen zu laut auf Enter drückt. Ich habe bei mir im Büro einen Kollegen, der, wenn der Code schreibt, sich immer sehr freut, wenn er eine neue Zeile anfängt, weil er sehr lautstark, bam, auf diese Enter-Taste drückt. Und das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für ihn. Also Sebastian, wenn du zuhörst, dann kreuz doch im Formular mal an, dass du diese Enter-Taste interessant findest. Das heißt, man kann auch so ein Plüschkissen draufhauen und das funktioniert dann auch, weil sie es über USB angeschlossen ist. Finde ich sehr schön.
Großartig. Und wenn ihr dieses Geschenk bekommt, dann schickt uns auf jeden Fall nachher ein Video, wie ihr das in eurem Alltag einsetzt. Das würde uns interessieren.
Genau, und dann haben wir noch ein Poker-Set, wo auch verschiedene, also so ein Kartenspiel, wo auch verschiedene Programmiersprachen da sind. Einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nerd-Kram. Und wir listen das alles auch nochmal auf unten in dem Formular. Und dann, wie gesagt, könnt ihr das ankreuzen, was für euch interessant ist. Und mit ein bisschen Glück entscheiden wir uns dann dazu, jemandem von euch ein schönes Geschenk davon zu machen. Aber nochmal, Malte hat es gerade schon gesagt, ganz wichtig, wenn ihr alles ankreuzt, dann fliegt ihr quasi raus und kriegt gar kein Geschenk. Dann seid ihr zu gierig. Das schützt uns auch so ein bisschen davor, dass natürlich nur Leute, die den Podcast hören, da teilnehmen und auch bis jetzt quasi die Folge gehört haben und nicht dieser Link zu dem Formular irgendwann im Internet landet und Leute, die den Podcast gar nicht hören, dann einfach alles ankreuzen. Das heißt, denen sagen wir das einfach nicht. Und wenn die alles ankreuzen, dann sind die eh raus und so bleiben die Geschenke auch ganz sicher für euch.
Wunderbar. Damit schließen wir die Weihnachtsfolge 2022 und damit auch das Jahr 2022. Das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr und wir hören uns natürlich in 2 Wochen wieder im neuen Jahr in alter Frische, aber dann 2023. Die Themen haben wir tatsächlich noch nicht endgültig geplant für Januar, aber wir haben natürlich eine volle Liste an Themen auf unserer To-Do-Developer-Podcast-Themenliste. Viele Vorschläge von euch, die noch offen sind. Und da wird uns definitiv nicht langweilig werden.
Genau, die Liste wird ja jetzt einfach auch nur noch voller, weil so viele liebe Menschen von euch draußen dieses Formular ausfüllen und Themenvorschläge mitbringen. Das freut uns natürlich dann immer sehr. Bis dahin, nutzt die Weihnachtstage, schreibt ganz viel Code, habt eine tolle Zeit, habt eine besinnliche Zeit. Frohe Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiert. Vielleicht genießt ihr aber auch einfach nur ein paar ruhige Tage und das Ende des Jahres und einen ruhigen Beginn ins neue Jahr. Damit verabschiede ich mich und sage Dankeschön für die Treue, dass ihr so fleißig uns zugehört habt. Und die letzten Worte vom To-Do-Cast für dieses Jahr gelten dir, Malte.
Vielen Dank. Und wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir würden uns sehr freuen und nehmt an unserer Umfrage teil. Bis dahin und eine schöne Weihnachtszeit von euch.